Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Georg Ehring am Mikrofon herzlich willkommen. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier will die Energiewende beschleunigen. Ein neues erneuerbare Energiengesetz soll dafür sorgen. Gestern wurde ein Entwurf bekannt und wir gehen in dieser Sendung im Interview mit Professor Andreas Löffel der Frage nach, ob die Kohle nun schneller aus dem Markt gedrängt werden kann. Waldbrände in Brasilien, der deutsche Umweltpreis und neue Erkenntnisse über die Umweltverträglichkeit von Plug-in-Hybridfahrzeugen sind weitere Themen dieser Ausgabe von Umwelt und Verbraucher. Und der Verbrauchertipp beschäftigt sich dann mit der Beleuchtung von Fahrrädern. Kaum noch neue Windräder an Land, ein stockender Ausbau der Photovoltaik und dazu gehen demnächst noch viele Windkraftwerke und Solaranlagen aus der Anfangszeit aus der Förderung, weil sie älter sind als 20 Jahre. Die Energiewende in Deutschland geht viel zu langsam voran, um den Anteil der Erneuerbaren ausreichend steigen zu lassen. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hat angekündigt, dies zu ändern. Gestern legte er einen Entwurf für ein neues erneuerbare Energiengesetz vor. Es sieht höhere Ausbauziele bei Wind und Solar vor. Wird unsere Stromversorgung damit schnell genug erneuerbar? Über den Vorschlag des Ministers möchte ich jetzt mit Andreas Löffel sprechen. Er ist Wirtschaftsprofessor an der Universität Münster. Guten Tag, Herr Löffel.
Guten Morgen, Herr Ehring.
Herr Löffel, unsere Stromversorgung soll Ende dieses Jahrzehnts zu 65% aus erneuerbaren Quellen kommen. Kann das funktionieren, wenn der Entwurf von Peter Altmaier gesetzt wird?
Ja, erstmal, der vorliegende Referentenentwurf enthält aus meiner Sicht einige gute Elemente, hier tatsächlich die Energiewende voranzubringen und auch das vorgeschlagene Ausbauziel von 65% zu erreichen. Es gibt einige Unsicherheiten, die zu berücksichtigen sind. Die ranken sich insbesondere um den Stromverbrauch in den nächsten Jahren. Und diese Unsicherheiten hängen zum Beispiel damit zusammen, wie sich zum Beispiel die Covid-19-Pandemie entwickelt. Der Stromverbrauch ist ja in den letzten Monaten stark eingebrochen und die Frage ist, wie schnell kommt hier Wirtschaftskraft zurück, aber der Stromverbrauch hängt auch davon ab, wie schnell wir zum Beispiel die Sektorenentwicklung vorantreiben. Wir wollen ja Strom auch im Bereich der Wärme einsetzen, wir wollen die Elektromobilität fördern, all das wird für mehr Stromverbrauch sorgen und auf der anderen Seite haben wir eine neue Wasserstoffstrategie, auch dafür werden wir viel erneuerbaren Strom brauchen. Die Bundesregierung hat in dem Entwurf oder geht in dem Entwurf davon aus, dass der Stromverbrauch so ungefähr gleich bleibt. Es gibt ja auch Entwicklungen im Bereich der Stromeffizienz, der Energieeffizienz, die den Stromverbrauch sinken lassen. Aber das ist eine kritische Annahme. Und unter den Voraussetzungen, dass wir so ungefähr einen gleichbleibenden Stromverbrauch haben, denke ich, die Ausbauziele können so auch erreicht werden. Aber es gibt da sicher ein Risiko, dass der Stromverbrauch auch steigen wird.
Das heißt, wenn die Energie- und Klimawende insgesamt vorankommt, dann ist das schlecht für das Erreichen des Ziels bei erneuerbaren Energien.
Naja, das ist die Frage, wie eben in den anderen Sektoren auch Klimaschutz betrieben wird. Wir haben gesehen, dass die Elektrifizierung tatsächlich eine sehr wichtige Maßnahme ist. Und wenn das tatsächlich schneller stattfindet, also tatsächlich mehr Elektromobile auf den Straßen kommen, mehr tatsächlich Wärmepumpen genutzt werden, wir schneller aus der Kohle aussteigen, dann liegt natürlich hier mehr Druck auf dem Ausbau der Erneuerbaren als jetzt schon. Und das muss berücksichtigt werden. Und in der Beziehung aus meiner Sicht passt der Vorschlag so, gegeben den heutigen Dynamiken, die wir sehen. Aber man wird da sicher genau hinschauen müssen, ob man das nicht nachschärft.
Sie sprachen gerade von guten Elementen zum Anfang des Interviews. Welche sind das?
Ja, also ich habe schon gesagt, wir wissen jetzt zuerst mal, wie überhaupt diese Ausbaupläne sind und wie die auch über die Zeit sich gestalten werden. Im Bereich der Windenergie scheint mir das sehr nah auch an vielen der Forderungen zu sein, die hier in den verschiedenen Studien gemacht werden. Auch bei der Solarenergie ist es eigentlich so. Das heißt, hier haben wir jetzt eine gewisse Klarheit auch, wie man hier weiter vorangehen mag. Es gibt auch im Bereich eben zum Beispiel der Akzeptanzförderung aus meiner Sicht einige wichtige Vorschläge, die eben jetzt Berücksichtigung finden, auch bei den Altanlagen. Also alles zeigt so in die richtige Richtung tatsächlich in diesem Entwurf.
Nun gab es in der Vergangenheit ja eine Lücke zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Es wurde weit weniger gebaut als angestrebt, zum Beispiel weil Pläne für neue Windräder wegen Widerstands vor Ort gar nicht umgesetzt werden können. Jetzt soll die Planung erleichtert werden. Glauben Sie, dass das helfen wird?
Also ich glaube, das ist ein ganz zentrales Problem, was Sie ansprechen. Es lag ja in der Vergangenheit gar nicht unbedingt so an der fehlenden Förderung. Wir haben ja gesehen, dass Windausschreibungen in der Vergangenheit gar nicht mal voll ausgenutzt wurden. Die Probleme lagen oft woanders, eben bei ausreichenden Flächen, bei den Protesten und Klagen der Anwohner, bei den langen Genehmigungsverfahren, die eben oft fehleranfällig waren. Deswegen ist es so wichtig, eben genau diese Verfahren rechtssicherer zu machen, zu straffen, die Kommunen einzubeziehen, die Abstandsregelung nicht mehr so fix zu halten, sondern durch flexiblere Abstandsregelungen mehr Flächen auszuweisen. Und eben das wird auch in dem Entwurf hier entsprechend angesprochen, über die Beteiligung der Kommunen, über mögliche Entschädigungen für Landschaftsbilder, über Bürgerstromtarife und eben auch über individuellere Prüfungen für die Abstandsregelungen.
Das heißt, in dem Bereich sind Sie optimistisch, dass die finanzielle Beteiligung von Kommunen zum Beispiel der richtige Weg ist und dass das auch klappen kann?
Also da bin ich optimistisch. Ich glaube, das ist der richtige Weg. Ob wir die Ausbauziele in dem Umfang tatsächlich erreichen werden, das wird sich erst noch zeigen müssen. Deswegen denke ich, wir müssen auch jenseits jetzt der EEG-Novelle tatsächlich dieses Thema etwas breiter denken, ne, und auch zum Beispiel im europäischen Rahmen besser über die Ausbaustrategie für Erneuerbare nachdenken, denn wir haben ja auch eine europäische Klimastrategie und wir sehen eben perspektivisch, dass der Ausbau zum Beispiel der Windenergie, in den letzten Jahren haben wir ja gerade mal 1 Gigawatt geschafft, jetzt wollen wir das auch mal auf einmal vervierfachen, mit großen Problemen verbunden ist. Und dann braucht man breitere Strategien, die eben nicht nur nach Deutschland schauen, sondern tatsächlich auch darüber hinaus.
Die Kritik ist ja auch, dass der Ausbauplan, der jetzt vorgelegt wird, nicht ehrgeizig genug sei, um die Klimaziele zu erreichen. Dafür seien mehr als 65% Anteil an erneuerbaren Energien an der Stromerzeugung erforderlich. Teilen Sie das?
Na, erstmal, wir haben als Zielsetzung tatsächlich formuliert, die 65% Erneuerbare im Stromverbrauch, das schafft es. Allerdings möchte ja Deutschland oder hat sich Deutschland auch zur Klimaneutralität bekannt. Und da gibt es tatsächlich eine gewisse Inkonsistenz, denn Klimaneutralität bedeutet, nach allem, was wir wissen, dass der Stromsektor deutlich vor 2050 tatsächlich CO2-frei wird. Ne? Und wahrscheinlich wird man dafür eine Schippe drauflegen müssen. Wir werden das wahrscheinlich auch bald diskutieren, wenn nämlich klar wird, wie die neuen EU-Klimaziele ausschauen. Die sind ja heute 40% für 2030. Die sollen angehoben werden auf 50 bis 55%. Das heißt, sobald klar ist, was hier eigentlich zu erwarten ist, hat das natürlich Rückwirkungen auch auf den erneuerbaren Ausbau in Deutschland. Und auch dann wird man nochmal anschauen müssen, wie groß diese Dynamiken dann tatsächlich sind.
Professor Andreas Löschel war das von der Uni Münster. Wir sprachen über die Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Danke.
Und auch der nächste Beitrag hat mit dem Klima zu tun. Wälder speichern gewaltige Mengen an Kohlendioxid. Besonders große Wälder liegen in den Tropen am Amazonas und dort vor allem in Brasilien. Seitdem der Rechtsextremist Jair Bolsonaro dort die Regierung übernommen hat, werden sie noch schneller gerodet und niedergebrannt als zuvor. Für Bolsonaro ist das Land am Amazonas ein Schatz, der gehoben werden muss, um Rinder weiden zu lassen und Soja anzubauen. Die neuesten Zahlen zu Waldbränden nicht nur im Amazonasgebiet geben Anlass zur Besorgnis. Ivo Maruschik berichtet.
Das brasilianische Amazonasgebiet hat den zweitschlimmsten August der letzten 20 Jahre hinter sich. Umweltschützer und Wissenschaftler haben Daten des Instituts für Weltraumforschung ausgewertet und veröffentlicht. Die Satellitenüberwachung hat mehr als 29.000 Brandherde im Amazonasgebiet festgestellt. Das liegt knapp unter dem Rekordwert des Vorjahrs, als dort verheerende Brände loderten. Laut Greenpeace könnte es aber sogar sein, dass die Feuer in diesem Jahr noch schlimmer waren. Wegen einer technischen Störung fehlten die Daten einiger Regionen in der Satellitenauswertung seit dem 16. August. Das heißt, die Überwachung funktioniert im Moment nicht lückenlos. Der Einsatz der Armee im Amazonasgebiet, den Präsident Bolsonaro angeordnet hatte, hat jedenfalls nicht dazu beigetragen, die Zahl der Brände deutlich zu reduzieren. Nach wie vor kritisieren Umweltschützer, dass die Umweltbehörde und die Behörde, die für die Nationalparks zuständig ist, von Präsident Bolsonaro praktisch entmachtet wurden. Besonders viele Brände wurden zuletzt aus dem Pantanal gemeldet, dem größten Feuchtgebiet der Welt abseits der Küsten. Das Pantanal liegt im Südwesten von Brasilien. Dort gab es so viele Wald- und Buschbrände wie seit 2005 nicht mehr. Im Vergleich zum vergangenen Jahr wurden 3,5-mal so viele Brandherde gezählt. Das Pantanal erlebt eine schwere Dürre. Allerdings besteht auch der Verdacht, dass Brände absichtlich gelegt wurden, um landwirtschaftlich genutzte Flächen zu erweitern.
Der Deutsche Umweltpreis ist mit insgesamt 500.000 Euro die am höchsten dotierte Auszeichnung für Leistungen im Umweltschutz. Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt vergibt ihn jedes Jahr und sie verteilt ihn meist auf mehrere Persönlichkeiten, etwa aus Wirtschaft und Forschung. In diesem Jahr erhält ihn einmal Professor Ottmar Edenhofer vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Er schaffe es, mit wirtschaftlichen Denkansätzen Lösungen im Kampf gegen den Klimawandel anzubieten und auch Fragen der sozialen Gerechtigkeit zu behandeln, so DBU-Generalsekretär Alexander Bonde. Edenhofer ist Ökonom. Er setzt sich unter anderem dafür ein, den Ausstoß von CO2 mit einem Preis zu versehen und ihn damit teuer und unattraktiv zu machen. Die andere Hälfte des Preises geht an zwei Geschwister aus der Praxis, Annika und Hugo Sebastian Trappmann, die Chefs der Blechwarenfabrik Limburg. Ludger Fittkau hat sie besucht.
Annika Trappmann weist den Weg durch einen maßgeblich von ihr mitgestalteten, lichtdurchfluteten Pausenraum in die Endfertigungshalle der Blechwarenfabrik Limburg an der Lahn. In der Halle fahren Transportwagen hin und her, die ein wenig wie Gabelstapler aussehen, aber es ist kein Mensch zu sehen, der die Wagen lenkt.
Wir haben keinen Gabelstaplerverkehr mehr, also keinen menschlich befahrenen Gabelstapler mehr in der Endfertigung. Und das Transportsystem fährt völlig autonom. Es kriegt vom Managementsystem die Anweisung, wo es was hinbringen soll, auch abholen soll.
Seit einem Jahr gibt es diese Hightech-Halle in einem neuen Gewerbegebiet in Limburg an der Lahn in der Nähe der Autobahn A3. Auch weitere Industriegebäude sowie ein moderner Verwaltungskomplex der Blechwarenfabrik Limburg mit rund 320 Beschäftigten sind hier vor kurzem neu errichtet worden, mit einem ausgeklügelten Konzept des Energie- und Materialsparens. Dafür hat die Fabrik, die vor allem Blechbehälter für die Farbindustrie herstellt, nun den Deutschen Umweltpreis bekommen. Mit dem neuen Gesamtkonzept stoße das Familienunternehmen im Jahr etwa 2600 Tonnen Kohlenstoffdioxid weniger aus und spare rund 100 Tonnen Weißblech ein, so die Begründung der Jury. Geleitet wird das Unternehmen von der 28 Jahre alten Betriebswirtin Annika Trappmann und ihrem knapp 10 Jahre älteren Bruder Hugo Sebastian. Er hat in Aachen Maschinenbau studiert und tüftelt schon seit Jahren daran, immer mehr Energie in der Fabrik einzusparen.
Einer der größten Energiefresser in unserer Produktion sind unsere Lackieröfen. Hier haben wir eine neue Technologie entwickelt, die sogenannte LIFOCA, Limburger Folienbeschichtung. Sind auch weltweit das einzige Unternehmen, was diese Art von Technologie anwenden kann. Und hier lackieren wir die Oberflächen der Bleche nicht, sondern kaschieren sie mit einer sehr dünnen PET-Folie. Hierdurch wird der große Energieverbraucher nicht mehr benötigt, was uns Kosten einspart, aber auch die Qualität der Produkte wird verbessert, weil die PET-Folie wesentlich beständiger ist gegen die zunehmend aggressiver werdenden Chemikalien, Füllgüter, die in unsere Produkte kommen.
Mit dieser Technik ist es gelungen, die Energiekosten von rund 1,3 Millionen Euro im Jahr 2016 auf heute noch rund 800.000 Euro zu senken. Und seine Metallverpackungen sei er auch deswegen überzeugt, weil sie so gut recycelt werden können, so Hugo Sebastian Trappmann.
An sich ein werthaltiger Rohstoff, der einfach separiert werden kann über Magnetismus und wieder eingeschmolzen werden kann. Also es gibt Statistiken, die besagen, dass über 80% des jemals hergestellten Stahls nach wie vor in unseren Kreisläufen ist. Und um auch zu zeigen, dass dieses andere Problem der Energieeffizienz lösbar ist, auch schon mit Technologien, die uns heute zur Verfügung stehen, haben wir hier in dieses Beispielprojekt investiert und konnten hier, denke ich, auch viele Lösungen nach vorne treiben und zeigen.
Die Temperatur in der Fertigungshalle ist auch deshalb meist gut erträglich, weil die Maschinenabwärme im Sommer zum Kühlen und im Winter zum Heizen benutzt wird. Ein zusätzliches Heizsystem gibt es nicht. Ein beträchtlicher Teil des benötigten Stroms wird mit Photovoltaikanlagen auf den Produktionshallen erzeugt. Annika Trappmann.
Wir haben insgesamt eine 750 Kilowatt-Peak große Photovoltaikanlage, die auch noch ausbaufähig ist. Wir nutzen da erstmal den Strom im Eigenverbrauch und mittlerweile nutzen wir davon 97% selbst aus und der Rest wird dann halt eingespeist.
Dem Geschwisterpaar ist es wichtig zu betonen, dass die neue energieeffiziente Blechwarenfabrik eine Leistung des gesamten Mitarbeiterteams gewesen sei. Schon allein deshalb, weil es eine solche Fabrik nicht von der Stange gibt, sondern viele Details erst während des Baus entschieden werden konnten. Deswegen, so Hugo Sebastian Trappmann, sei der Deutsche Umweltpreis
eine unglaublich guttunende Anerkennung, nicht nur für uns persönlich, sondern für das ganze Team Blechwarenfabrik. Und auch schlussendlich denke ich ein Stück weit für unsere ganze Branche, die Branche Metallverpackung, die wenig Aufmerksamkeit bekommt und entsprechend auch die wirklich inhärenten Vorteile der Metallverpackung wenig Publicity bekommen.
Mit dem Deutschen Umweltpreis soll sich das ändern. Er soll den Limburger Geschwistern Trappmann am 25. Oktober in Hannover vom Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier überreicht werden.
Ein Beitrag von Ludger Fittkau. Und zum Deutschen Umweltpreis gehört dieses Mal auch ein Ehrenpreis und der geht an den Insektenkundler Dr. Martin Sorg. Zu unserem nächsten Thema. Als Alternative zum Auto mit Verbrennungsmotor gelten Elektroautos und zumindest für eine Übergangszeit Fahrzeuge, die sowohl elektrisch als auch mit Benzin angetrieben werden können. Doch solche Hybridfahrzeuge sind nach Ansicht der Deutschen Umwelthilfe alles andere als sauber. In Berlin hat sie heute Messergebnisse aus dem realen Fahrbetrieb vorgestellt. Anja Nils dazu.
Wer sich für ein Plug-in-Hybridauto entscheidet, will in der Regel klimafreundlicher fahren, als man das mit einem reinen Diesel- oder Benzinfahrzeug könnte. Ein Plug-in-Hybrid ist ja ein Auto mit Akku, der sowohl über den Verbrennungsmotor als auch am Stromnetz geladen werden kann. Den Schadstoffausstoß solcher Autos hat die Deutsche Umwelthilfe jetzt unter Realbedingungen, also auf der Straße, getestet und dabei herausgefunden, dass diese Autos keineswegs besonders umweltfreundlich sind, sagt Jürgen Resch von der Deutschen Umwelthilfe.
Bei Plug-in hat die Autoindustrie versprochen, wir versuchen möglichst viel elektrisch zu fahren und wenn es dann nicht reicht, dann haben wir halt noch einen Verbrenner an Bord. Tatsächlich hat die Automobilindustrie mit den Plug-in-Hybriden auf besondere Fahrdynamik gesetzt. Das heißt, man versucht einfach noch schneller zu beschleunigen und der Elektromotor wird nicht zum Sparen eingesetzt, sondern zum Boosten.
Und der Elektromotor werde im Wesentlichen nicht per Plug-in, also in der Steckdose, aufgeladen, sondern über den Verbrennungsmotor des Autos.
Und das ist so ziemlich die ineffizienteste Form des Ladens. Wenn ich tatsächlich die Batterie jetzt extern auflade, habe ich relativ geringe Verluste. Mache ich das über den Motor, habe ich vielleicht noch einen Wirkungsgrad von 15%.
Und deshalb werde insgesamt bei diesen Autos mehr klimaschädliches CO2 ausgestoßen als zum Beispiel bei einem vergleichbaren Verbrennungsmotor, sagt Barbara Metz von der Deutschen Umwelthilfe.
Die Reichweite im elektrischen Betrieb, die reicht in aller Regel zwischen 30 und 70 Kilometer weit. Das ist allerdings auch eine Herstellerangabe. In der Realität zeigen auch Untersuchungen, dass die viel geringer ausfällt. Das bedeutet, diese Fahrzeuge fahren in aller Regel im Verbrennermodus. Sie sind vergleichsweise, weil sie zwei Antriebe an Bord haben, schwerer als ein reines Verbrennungsfahrzeug und haben deswegen eben auch besonders hohe Emissionen, CO2-Emissionen.
Die EU-Grenzwerte seien zum Beispiel beim Porsche Cayenne Plug-in-Hybrid um das Fünffache überschritten worden. Nicht viel besser schnitten beim Test ein Mercedes A250e und zwei verschiedene Volvos XC ab. Besonders dramatisch sei, dass diese Fahrzeuge von der Bundesregierung auch noch wie Elektrofahrzeuge gefördert werden, was die Autoindustrie motiviere, fortlaufend neue Plug-in-Modelle auf den Markt zu bringen.
Der Umbau ist relativ klein. Ich nehme die Lichtmaschine raus, den Anlasser raus und baue dafür einen kleinen Elektromotor ein. Dann kommt noch eine kleine Batterie dazu und kann das Fahrzeug als Elektrofahrzeug fördern lassen. Tatsächlich ist dieses Auto dann aber sehr viel klimaschädlicher als das vergleichbare Fahrzeug mit einem ganz normalen, einfachen, effizienten Verbrenner.
Und im Gegensatz zu dem effizienten Verbrenner dürfe dieses Plug-in-Modell in Nordrhein-Westfalen dann auch noch auf der Umweltspur fahren, kritisiert Resch. Der Verbraucher habe zudem keine Möglichkeit, sich vorab über die wahren Schadstoffwerte des Autos zu informieren, weil die niedrigen Schadstoffangaben im Prospekt auf einem alten, inzwischen abgeschafften Prüfverfahren basieren dürfen. Das böse Erwachen für den Autokäufer kommt dann später, erklärt Barbara Metz.
Wenn jetzt eine Verbraucherin, ein Verbraucher sich so ein Fahrzeug kauft, nach Hause geht und dann irgendwann den Steuerbescheid für dieses Fahrzeug bekommt, erlebten sie natürlich eine große Überraschung, weil die Steuer sehr viel höher ausfällt, weil die nämlich entrichtet wird auf diesen Wert aus dem neuen Prüfverfahren.
Die Deutsche Umwelthilfe fordert nun unbedingte Transparenz in den Schadstoffangaben und eine unabhängige Prüfung der Autos unter realen Straßenbedingungen. Eine Förderung solch klimaschädlicher Fahrzeuge dürfe es nicht geben, wie in anderen EU-Ländern ebenfalls nicht. Wenn sich Verbraucher für ein umweltfreundliches Auto entscheiden wollen, gelte es abzuwägen.
Wir empfehlen, dass man voll batterieelektrische Fahrzeuge kauft. Allerdings auch da ist es natürlich notwendig, dass Effizienz Berücksichtigung findet. Also ein SUV-Bolide mit einem Elektromotor ist noch kein klimafreundliches Fahrzeug. Also auch da muss man sich natürlich genau anschauen, wie viel Strom so ein Fahrzeug im Fahrbetrieb dann auch tatsächlich braucht.
Auf dem Autogipfel Anfang September könnten die Weichen für die Förderung wirklich umweltfreundlicher Fahrzeuge gestellt werden.
Ein Beitrag von Anja Nils.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Wer in der dunklen Jahreszeit mit dem Fahrrad ohne Licht nachts unterwegs ist, gefährdet das eigene Leben und die Gesundheit. So etwas gibt es immer noch erstaunlich oft, doch es wäre leicht zu vermeiden. Moderne LED-Radleuchten fallen nur noch ganz selten aus und sie sind viel heller als ihre Vorgängermodelle. Es gibt sie auch zum Nachrüsten. Detlef Karg sagt Ihnen mehr im Verbrauchertipp.
Für viele Fahrradfahrer ist es heute kein Thema mehr. Licht am Fahrrad und selber gut sehen können in der Dunkelheit. Vergessen scheinen die spätestens bei Regen recht unzuverlässigen kleinen Lichtmaschinen, die rechts oder links am Reifen per Reibung angetrieben wurden und oft noch werden. Seitenläufer heißen sie im Fahrradfachdeutsch und sind bei Neuprodukten so ziemlich out. Der Nabendynamo ist heute Standard. Wenn das eigene Fahrrad noch hochwertig ist oder man sich einfach nicht davon trennen möchte, hilft eine einfache Umrüstung, sagt Stefan Behrendt vom ADFC.
Faustregel ist, Sie bekommen heute für 100 € auch eine brauchbare Nachrüstung von dem alten Fahrrad auf eine Nabendynamo mit LED-Beleuchtung.
Der Nabendynamo läuft entsprechend seiner Konstruktion permanent mit, verursacht keine Reibung und ist wartungsfrei. Die hellen LED-Scheinwerfer lassen sich wahlweise abschalten oder man radelt eben mit Tageslicht, ganz wie ein PKW eben auch. Bei den Helligkeiten der Scheinwerfer sind heute fast keine Grenzen gesetzt, doch dann wird es auch sehr schnell teuer. Das muss aber nicht sein, sagt Christoph Alessio vom Kölner Fahrradladen Stadtrat.
Wenn ich, sagen wir mal, den Bereich von 40 bis 60 € für einen Scheinwerfer ausgebe, habe ich einen, der gut funktioniert und der auch ein ausreichendes helles Feld erzeugt auf der Straße. Es geht ja nicht nur um den hellsten Punkt, sondern geht ja auch darum, dass eben ein Bereich vor meinem Fahrrad auf der Straße eben so ist, dass ich da was erkennen kann.
Ein weiterer Vorteil, ein LED-Leuchtelement ist kompakt, anders als ein feiner Glühfaden in einer Lampe, die permanent am Fahrrad durchgeschüttelt wird, erinnert Stefan Behrendt.
Diese LED-Leuchten sind ja auch sehr wartungsarm und sehr ausfallsicher. Die halten ja auch wesentlich länger als früher die Glühbirnchen, die einfach kaputt gegangen sind durch die Erschütterungen. Die gingen gar nicht durchs Leuchten kaputt, sondern die gingen einfach im Sommer auch kaputt, wenn sie über Kopfsteinpflaster gefahren sind.
Mit der Umrüstung fließt dann auch gleich der Strom besser. Anders als früher ist heute eine zweiadrige Verkabelung Standard. Die Anschlüsse sind gekapselt, sodass der Strom nicht wie früher oft durch Korrosion sozusagen verloren geht.
Ich habe also dann einen Stecker am Nabendynamo, dann geht es in den Scheinwerfer und dann habe ich noch ein Kabel vom Scheinwerfer zum Rücklicht. Ja, das ist sehr viel zuverlässiger. Und wenn ich dann natürlich auch vom Scheinwerfer zum Rücklicht eine doppelte Verkabelung nehme, also eine richtige zweiadrige Verkabelung, dann ist es auch sehr zuverlässig. Dann habe ich auch fast keine Kontaktpunkte mehr, wo tatsächlich Korrosion stattfinden kann.
Ein weiterer Vorteil, Nabendynamos sind pflegeleicht. Man kann sie im Laufe eines Fahrradlebens einfach vergessen, anders als die oft anfälligen Seitenläufer, so ADFC-Experte Stefan Behrendt.
Die Standard-Dynamos, Nabendynamos oder Naben mit dem Dynamo von den Markenherstellern, die halten eigentlich so lange wie das Fahrrad. Also ein paar tausend Kilometer auf jeden Fall. Wenn Sie davon ausgehen, dass der gemeine Fahrradfahrer 1000 Kilometer am Jahr fährt, dann sollte das schon 10 oder 20 Jahre halten.
Mit dem Verbrauchertipp von Detlef Karg geht Umwelt und Verbraucher zu Ende. Georg Ehring sagt Danke fürs Zuhören. Hier im Deutschlandfunk folgen die Informationen am Mittag mit Martin Zagatta. Und da geht es unter anderem um die Frage, ob es demnächst ein Umdenken in der Corona-Politik gibt.